Der Hubschrauber kämpfte sich durch das Schneetreiben, doch Hiroshi hatte nur Augen für die Insel. Er konnte es immer noch nicht fassen, dass er das, wovon er seit Jahren träumte, sein Leben lang im Grunde, direkt vor sich sah und dazu an einem derart unwahrscheinlichen Ort. Er hatte sich jahrelang theoretisch mit den Grundlagen dieser Technik befasst. Er hatte Grundprinzipien herausgearbeitet, von denen er glaubte, dass sie universell gültig waren, aber doch nur ein paar davon. Verglichen mit dem Wissen, das diesen silbern schimmernden Koloss da vorn hervorgebracht hatte, dieses bizarre Gebilde vor einem Himmel aus nassen grauen Klumpen, gegen das bleigraue Wellen anmanschten, steckte er noch in den blutigsten Anfängen. Er begriff ja nicht einmal, wieso die Naniten ihre Aktivität eingestellt hatten. Was hatte er denn getan? Er hatte sich nur das, was die Militärs für Störsignale gehalten hatten, genauer angeschaut. Und dann hatte er sich gefragt, was passieren würde, wenn er sie als Steuersignale interpretierte und versuchte, darüber Kontakt zu den Steuereinheiten aufzunehmen. Das war alles. Er hatte ein paar seiner Programme, die imstande waren, Muster zu erkennen, darauf losgelassen. Während die Software gearbeitet hatte, waren ihm banale Gedanken durch den Kopf gegangen. Vorstellungen, wie russische und amerikanische Computerfachleute den Binärcode dekompilieren würden, wenn das alles hier erstmal vorbei war. Wie seine Mustererkennungsalgorithmen über die Abteilungen für Wirtschaftsspionage ihren Weg in allerhand Software finden würden. Geschenkt. Auf alle Fälle hatte er ein paar Muster identifiziert, in denen er einen Sinn zu erkennen meinte, und daraufhin versuchsweise komplementäre Signalfolgen abgeschickt. Das war wirklich nichts Besonderes gewesen und insbesondere nichts, von dem er erwartet hätte, dass es die Maschinerie der Naniten zu irgendwelchen Reaktionen bringen würde, die über eine Funkantwort hinausgingen. Und nicht mal damit hatte er ernsthaft gerechnet. Und dann Stillstand. Absolut verblüffend. Absolut unerklärlich. Gigantisch ragte die Insel inzwischen vor ihnen auf. Eine chromverkleidete, ins Überdimensionale vergrößerte Trutzburg mit schimmernden Zinnen und unbesiegbaren Befestigungen. Der Anblick raubte ihm den Atem. Der Anblick und das Bewusstsein, dass er keine Ahnung hatte, was er dort eigentlich tun würde. Er wusste es einfach nicht. Er hatte keinen Plan, keinen Ansatzpunkt, nichts außer einem Computer mit einem daran angeschlossenen Funkgerät. Das Einzige, was er mit absoluter Sicherheit wusste, war, dass er seinen Fuß auf diese Insel setzen musste und wenn es ihn das Leben kostete. Alles andere hätte er sich niemals verziehen. Rasch legte er den Rucksack ab, schlüpfte aus der Trageschlaufe, winkte nach oben. Das Seil mit der leeren Schlaufe daran schnurrte in die Höhe und noch ehe es ganz oben war, drehte der Hubschrauber ab und fauchte davon. Da stand er nun. Und jetzt? Hiroshi hob den Rucksack wieder auf die Schultern, blickte zu dem gigantischen Portal empor. Es stand offen, sah aus wie eine Einladung. Nun, auf jeden Fall würde er nicht hier draußen bleiben. Da er nun schon einmal da war, wollte er auch so tief wie nur möglich in das Herz der Maschine eindringen. Und sei es, weil es da drin nur wärmer sein konnte als im Freien. Er marschierte los, stapfte den flachen Hang hinauf, auf den schmalen, dunklen Spalt zu, der vielleicht 50 Meter hoch und 5 Meter breit sein mochte. Je näher er dem Portal kam, desto stärker fühlte er sich an die Legenden um die Bondori erinnert. Der Zugang zur Unterwelt konnte eigentlich nur aussehen wie dieses gewaltige Tor. Ihm war feierlich zumute, obwohl er nicht wusste, was er da drin tun oder was er erreichen würde. Nichts, aller Wahrscheinlichkeit nach. Hiroshi wandte sich noch einmal um, blickte zu den grauen Schiffen zurück, die in einer Entfernung, die die Militärs für sicher hielten, eine völlig irrige Einschätzung natürlich, optisch nahezu mit dem Himmel und dem Meer verschmolzen. Das Sprechfunkgerät fiel ihm ein, das sie ihm mitgegeben hatten. Er holte es aus der Tasche. Es war ein klobiges Ding, das aussah wie eines der ersten Mobiltelefone, und er musste die Handschuhe ausziehen, um es einschalten zu können. »Kato hier«, sagte er. »Ich gehe jetzt rein.« Er wartete keine Antwort ab. Er steckte das Gerät wieder ein, zog die Handschuhe über, holte noch einmal tief Luft und trat über die Schwelle.